Autorität, ja, die nie vergeht, die ewig steht. Ja, das ist das Tolle und das ist die Botschaft der Christenheit, die wir verkündigen. Da gibt es einen, der hat das Zepter in den Händen, nur der lässt das nicht los. Und wenn in meinem Leben oder in deinem Leben Jesus nicht das Sagen hat, und das ist leicht möglich, bleibt er dennoch der Herr. Weißt du, seine Stelle wird nie vakant. Er ist der Herr. Ob wir das wollen oder nicht, die Frage ist einfach, lasse ich ihn auch in meinem Leben Herr sein? Und das ist das, was er sich so wünscht von den Menschen. Und leider sind noch zu wenige da, die das bereit sind einzugehen, weil sie denken, na, ob das gut geht und na, ob es gut mit mir meint und naja, ich kann doch nicht da an einen anderen und so weiter. Doch bei Gott, gib deine Macht an Gott ab und schau mal, was passiert. Manchmal machen wir das so halbherzig und dann kommt auch nur was Halbes bei raus. Ich möchte dich ermutigen, sag ganz Ja zu Gott und schau, was er ganz tut. Heute Morgen hatte ich ein schönes Erlebnis, habe ich zu der Lea gesagt, das ist unsere Tochter, die ist 10, ich freue mich richtig auf den Gottesdienst. Das meinte sie zu mir, ihr denkst du, ich nicht? Dann habe ich gesagt, das sage ich heute. Und habe ich jetzt gemacht, aber ich habe dann noch was hinzugefügt, was ich ihr auch gesagt habe, das sage ich auch weiter. Ich habe gesagt, weißt, sag's in 10 Jahren immer noch. Das wäre toll. Später auch noch, nicht noch mal so kurz. Oder weil man das sagen müsste oder was, sondern dass es wirklich von Herzen kommt. Dranbleiben an ihm. Ja? Wir wollen keine geistlichen Eintagsfliegen sein, sondern wir möchten durchgehend mit Gott durch unser Leben zu gehen. Und dann immer wieder schauen, was er tut. Gut, das Thema heute eben der zweite Teil. Letztes Mal war der erste gewesen zur Jahreslosung 2011. Und wir können sie vielleicht mal zusammenlesen, besonders der obere Text, dass wir den mal zusammenlesen. Laut, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Ja, aus der Neuen Genfer Übersetzung. Wir kennen so meistens den Luthertext, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Und wir haben letztes Mal ja gesehen, was es da für verschiedene Übersetzungen gibt, bis hin zu dieser jugendlichen, sage ich mal, Übersetzung, gib dem Miesen keine Chance und so, eben aus der Volksbibel. Aber wir bleiben mal bei dieser Übersetzung. Und ich habe jetzt für heute nochmal quasi das Griechische mitgebracht, so sieht das aus, in Klammer heißt es ja Nestle Alan, das ist die Übersetzung, gibt es verschiedene Auflagen und das ist eben so der Text, das muss man jetzt nicht unbedingt lesen können, aber ich möchte euch was zeigen und zwar beginnt es, das Griechische wird auch im Hebräischen wird ein bisschen anders oft gelesen, wie wir das kennen, also dieses lass dich nicht vom Bösen besiegen, so würden wir das vielleicht auch sagen. Aber die griechische Sprache fängt oft mit den wesentlichen Dingen an. Und zwar fängt der Satz mit diesem Me an und das heißt so viel wie nicht. Also er fängt gleich mit dem Wesentlichen an und dieses Niko kommt eben von diesem Siegen, Überwinden. Und hinten dieses Wort, das heißt Kaku oder hier Kakon und das ist das Böse. Also nicht besiegen oder lass dich nicht unterkriegen, Hypo heißt eigentlich unten drunter, vom Bösen. Also pass auf, dass das dich nicht überrollt. Da könnte man ganz viele Sachen jetzt bringen, das sind ja diese Worte, wo so viel drinsteckt, dass das Böse dich nicht überrollt. Manchmal überrollt es uns wie eine Lawine. Können wir gar nichts machen, da kommt eine Lawine auf uns zu. Nicht des Guten, da hören wir heute auch noch was über die Lawine des Guten, aber eher die des Bösen. Da rollt es auf uns zu und macht alles platt, walzt alles nieder. Und da sagt dieser Paulus, pass auf, das kann passieren, achte da drauf. Und dann heißt es hier Allah, das heißt, also nicht Allah, sondern dieses Wort heißt eben auch aber oder sondern oder ich hätte noch einen besseren Vorschlag, mit einfachen Worten, nämlich, und dann heißt es hier, dieses Wort ist N und das heißt eigentlich in. In dem Guten. Das heißt, überwinde in dem Guten das Böse. Das ist ja so ähnlich, wie wenn wir immer sagen, glaube an Jesus, glaube an Gott. Und im Neuen Testament steht immer in. Da steht dieses N. Und das heißt, glaube in Jesus hinein. Also da spricht die Bibel schon im Urtext, bei den deutschen Übersetzungen kann man das nicht so schreiben, weil die Leute nicht verstehen, wie glaube in Jesus hinein. Das versteht niemand. Ja, aber das ist eigentlich gemeint, da ist eine enge Verbindung geplant zwischen Mensch und Gott. Nicht nur, ich glaube auch an Jesus, sondern ich glaube in ihn hinein, ich bin mit ihm verbunden. Und habe ich auch schon erwähnt, ob man an etwas glaubt oder in etwas hineinglaubt, ist schon ein großer Unterschied. Stichwort Arche Noah. Ob du in der Arche warst oder an der Arche. Das war ein entscheidender Unterschied. Also es ist schon wichtig, nicht nur irgendwie, ich glaube auch an Jesus, sondern ich bin mit ihm eng verbunden. Und dann in diesem Guten drin, dieser engen Verbindung, da ist es auch einfacher, das Böse zu überwinden. Und wir hatten letztes Mal dann gesehen, dass dieser Vers 21, das Ende ist vom 12. Kapitel und dass die Verse davor ganz viele Hinweise geben, wie man miteinander umgeht als Christen in der Gemeinde, wie Christen sich verhalten untereinander, wie man mit Menschen umgeht, die einem nicht wohlgesonnen sind, bis zu denen, die einen hassen oder die sich als Feinde von einem outen. Ja, die soll man nämlich nicht verfolgen, sondern sie segnen und solche Dinge. Und dann am Ende dieser ganzen Auflistungen in Römer 12 kommt dann am Schluss dieser Satz. Und deswegen könnte man auch sagen, diese Jahreslosung 2011 ist im Grunde genommen eine Zusammenfassung aller Sätze, aller dieser Hinweise, dieser praktischen Tipps im ganzen Kapitel 12. Ja, könnte man sagen. Also ich fasse nochmal zusammen am Ende der Paulus mit einem Satz. Lass dich nicht vom Bösen überwinden oder besiegen, sondern überwinde oder besiege das Böse mit Gutem. Und jetzt wissen wir noch genauer, in dem Guten können wir es leichter überwinden, das Böse. In dem Guten. Nicht nur mit Gutem, sondern in dem Guten. Dann, wir haben ein bisschen was gesehen über das Böse. Da ging es auch um so geschichtliche Dinge, philosophiegeschichtlich, religionsgeschichtlich, was man so mit Bösem bezeichnet und was da die Menschen so gesagt haben über die ganzen Jahrhunderte hinweg, was das Böse ist, wo das herkommt und was man darunter versteht. Die Hierarchie der Christen, der Bibel, habe ich kurz aufgezeigt, um nochmal deutlich zu machen. Es gibt neben Gott nichts Vergleichbares. Gott kämpft gegen niemanden. Das hat er gar nicht nötig. Und der Teufel kämpft auch nicht gegen Gott, der ist nämlich nicht dumm. Der kennt Gott und der kämpft nicht gegen Gott, sondern der Feind kämpft gegen die Gemeinde Jesu. Das ist sein Gegenspieler insbesondere. Also der Satan hat die Gemeinde Jesu im Visier, weltweit, aber auch lokal, wo auch immer. Das ist so sein Objekt, wo er immer gern seine Pfeile drauf abschießt. Und dann, noch eins runtergebrochen, haben wir gesehen, dann so dieses, was der Paulus schreibt, auch der Kampf von uns Menschen ist eigentlich nicht gegen andere Menschen, wie es leider immer wieder passiert im Alltag, sondern der Paulus sagt, der Kampf der Menschen, der Christen, unser Kampf ist gegen diese Mächte in der Finsternis. Da steckt was dahinter. Also, deine Frau ist nicht dein Feind, deine Kinder sind nicht dein Feind, deine Geschwister sind auch nicht deine Feinde. Da ist was anderes, was dahinter steckt. Und das ist das Gemeine am Teufel, dass er Menschen gebrauchen kann. Auch Christen. Übrigens auch das Wort Gottes. Er kennt die Bibel sehr gut. Und er weiß, der Feind weiß bei dir und bei mir, welche Knöpfe er zu drücken hat. Wo er drehen muss, dass irgendwas passiert. Ja. Das weiß er, weil er nicht dumm ist. Und deswegen sollen wir ihn ernst nehmen, aber nicht Angst haben. So, genau. Und dann haben wir noch ein bisschen was gesehen, gut und böse, im Laufe des Heranwachsens eines Menschen. So ein paar, wie soll ich sagen, Entwicklungsdinge, die einfach bei Menschen sind, wie sich das so entwickelt, auch die Moral und so, diese Sachen. Genau. Das war die letzte Folie von letzten Sonntag. Ich habe sie nochmal dabei, habe gesagt, dann geht es hier quasi weiter. Du vom Bösen besiegt werden, wenn ich mich von bestimmten Dingen zurückziehe, ihr könnt es ja lesen, Bibel, Gebet, Gemeinde, wenn ich mich nicht rechtzeitig dem Bösen entziehe, wir denken an den Josef, auch mit David, der Umgang mit diesen Versuchungen, manchmal ist es eben nicht dran zu kämpfen. Oh, krieg mal hin, oh, ich bin fest gegründet und so. Ja, das ist manchmal eben dann doch nicht so. Manchmal ist es besser, Flucht anzutreten, weg, bevor es eng wird. Ja, je nachdem, um was es geht. Ich kann auch vom Bösen besiegt werden, wenn ich Böses mit Gutem verwechsle. Das ist auch eine Gefahr. Manch einem scheint ein Weg recht, sagt die Bibel, und am Ende sind es Wege des Todes. Ich denke, das wäre richtig gewesen. Ich meinte, das war von Gott. Und am Ende war es doch nicht von ihm. Also das ist schon auch wichtig, Sachen zu prüfen. Indem ich Böses unterschätze, das also auf die leichte Schulter nehme, mit dem Bösen spiele, das Böse überschätze. Das sind Menschen, die permanent massive Angst haben vor allem Art von Bösen, die überall den Teufel sehen, die ständig nur noch, wo man den Eindruck hat, sag mal, siehst du auch noch Jesus? Oder siehst du nur noch den Teufel? Bitte, wir schauen auf das Licht. Da sehen wir was. Nicht auf das Dunkle. Konzentriere dich nicht auf das Dunkle, sondern auf das Helle. Da kommt heute noch was dazu. Die Gemeinde nicht Ehre. Da geht es jetzt nicht nur weltweit, sondern auch die Gemeinde lokal, dass wir zum Beispiel nicht schlecht reden über andere Kirchen und Gemeinden. Steht uns nicht zu. Ja. Es gibt natürlich überhaupt nirgends die perfekte Gemeinde. Aber es gibt den perfekten Jesus. Den gibt's. Und der wird eigentlich in den Kirchen, die das Wort Gottes ernst nehmen, wo wir von wiedergeborenen Christen sprechen, der wird da verherrlicht. Und deswegen gilt es, diese Gemeinden zu ehren und zu achten, weil eben Jesus das Haupt ist. Ja, wenn sich eine Gruppierung Kirche nennt, aber keine Kirche ist, weil zum Beispiel nicht Jesus das Haupt wäre, sondern ein Mensch oder Ähnliches, dann wird es schwierig. Ja, man muss also die Dinge schon sagen dürfen, das gilt auch für die Lokalgemeinde, das gilt auch hier, selbstverständlich in der Gnadenkirche. Man darf Kritik üben, gibt ja keinen Maulkorberlass, sag, was dir nicht gefällt. Ja, das darf man sagen, das soll man auch sagen, möglichst an die richtigen Leute auch sagen und ehrlich sagen. Also das heißt nicht, wir reden alles schön, wir dürfen die Dinge beim Namen nennen. Da stehen wir auch als Leiterschaft dazu. Ihr dürft Kritik äußern, aber ich höre immer ein bisschen drauf, wie das jemand tut. Wie kritisiert jemand? Wie sagt jemand, was ihm nicht gefällt? Was ist denn so der Hinterton? Was ist der Tenor der ganzen Geschichte? Warum sagt denn jemand das? Ja. Und machen wir es doch so, das ist so mein Tipp, machen wir es so, wie Jesus in den Sendschreiben. Der hat ja über die Gemeinden einen Brief verfasst, sage ich mal, der wurde dann vorgelesen und er fing immer mit was an? Mit dem Guten. Wenn du nichts Gutes an der Gemeinde hier findest, dann möchte ich nichts hören. Wenn jemand nur Schlechtes sieht, dann weiß ich gar nicht, was in dem Herzen ist. Es gibt immer Dinge, die gut sind und es gibt immer Dinge, die man besser machen kann. Stimmt's? Und so ist es auch hier und so ist es in meinem Leben und in deinem Leben. So war es zu allen Zeiten. Also wenn wir das gut sehen, sagen, Mensch, das ist toll, da freuen wir uns, aber da und da wollen wir weitergehen. Dann ist es eine konstruktive Sache und das ist das, was Jesus gemacht hat. So hat er in Anführungsstrichen kritisiert, wenn er über Gemeinden geredet hat. Das ist auch, was der Paulus konnte. Er wusste, was läuft gut. Und manchmal hat er auch ganz scharf kritisiert, aber ohne das Gute zu vergessen. Und so fühlten sich die Menschen angenommen, geachtet und geehrt. Und dann ist es auch leichter, weil es gilt immer Beziehung vor Inhalt. Und es gilt auch immer Liebe vor Erkenntnis. Wenn wir uns lieben, können wir auch richtig ringen um biblische Erkenntnis. Aber wenn wir uns nicht mehr lieben, dann brauchen wir eigentlich gar nicht anfangen zu ringen. Weil die Liebe ist das oberste Gebot. So. Das Böse ignorieren wäre eben auch ein Fehler und Hochmut und Stolz. Und ich hatte auch erwähnt dann zum Beispiel, wenn man sehr stark emotional sich auf eine Fährte leiten lässt, kann man auch vom Bösen besiegt werden. Das nochmal als Wiederholung quasi. Und jetzt, heute der zweite Teil, eigentlich könnte man noch viel mehr Teile machen, aber wir bleiben mal bei zwei. Ich habe mir diese Woche noch ganz viel Gedanken gemacht, auch mit diesem Gut und Böse und was da alles dahinter steckt. Das ist echt interessant, finde ich. Aber jetzt zum Guten. Was ist das Gute überhaupt? Und dieses Wort Gut wird eben wiederum häufig im moralischen, ethischen Sinne das sind Werte, die da vermittelt werden. Gute Werte, die gilt es anzustreben, es gilt die umzusetzen, die sind wichtig, die sind richtig, lebe nach denen, das ist gut. Wenn du das und das tust, lebst du ein gutes Leben. Ein Gegenbegriff, ein Gegenwort, Antonym ist der Begriff dafür, wäre Böses natürlich oder das Schlechte oder das Übel. Und gut im allgemeinen Sprachgebrauch meint einmal im moralischen Sinn, aber auch im qualitativen Sinn. Also es gibt auch eine qualitative Hochwertigkeit, wenn ich von gut spreche. Ich habe gute Freunde, gute Freundschaft oder wenn jemand ehrlich ist, das finde ich gut. Solche Dinge kennen wir. Oder Treue ist doch etwas Gutes. Oder Fleiß ist doch etwas Gutes. Oder wie geht's dir gesundheitlich? Mir geht's gut, sagen wir dann. Ja, wir sagen nicht, mein Blutdruck ist, 120/80 und Puls momentan 57 oder was auch immer. Ja, so reden wir nicht. Oder HB-Wert, pH-Wert, BMI, was weiß ich. Diese ganzen Werte, das sagen wir nicht, sondern wir sagen, mir geht's gut. Und es könnte sein, dass du sagst, dir geht's gut und ein anderer hat die gleichen Werte, und er sagt, mir geht's nicht gut. Wer hat jetzt recht? Ja, also die Sache mit dem Gut ist immer auch eine Sache des Maßstabs, wie man das eben empfindet. So. Es könnte also sein, du gehst zum Arzt und sagst, ich fühle mich richtig toll. Der sagt, da freuen wir uns drüber. Die Werte sagen aber was ganz anderes. Und was machen wir nun? Ja, das ist ja das Typische bei manchen Krankheiten, die zum Beispiel keine Schmerzen verursachen. Wenn man Krankheiten hat, die keine Schmerzen verursachen, dann können wir zwar sagen, ich fühle mich pudelwohl. Und das stimmt sogar, ich habe recht, ich fühle mich pudelwohl. Aber dennoch ist da was in mir drin, was irgendwann dieses Pudelwohlgefühl beträchtlich ändern wird. Ja, und deswegen ja auch diese Hinweise, möglichst früh ein paar Sachen abzuchecken, solche Sachen. Genau. Oder Zähne putzen, nicht erst sagen, oh, mir fällt da halb was raus, alles wackelt, ich glaube, jetzt gehe ich mal zum Zahnarzt. Kann man machen, darum ja auch die Idee dieser halbjährlichen oder wie oft da ein bisschen reinschauen lassen. Und manche freuen sich richtig drauf und andere gar nicht. So. Also was auch noch ist, eben Wohlstand, dem geht's aber gut. Mensch, geht's dem gut. Weiß nicht, über wen du das sagen würdest. Mensch, geht's dem gut. Schau doch mal, und dann kommen die Äußerlichkeiten. Wie der aussieht, oder was er für ein Haus hat, oder für ein Auto fährt, oder für einen Job hat, oder wo der im Urlaub war. Dem geht's aber gut. Und wenn wir dann in andere Länder gehen, dann merken wir plötzlich, oh, jetzt ist wieder ein anderer Maßstab. Also das ist auch immer eine Sache des Maßstabes, was wir darunter verstehen. Wohlstand, Nahrungsmittel. Das war jetzt mal ein guter Apfel, du. Der war richtig grün, säuerlich und richtig knackig. Ein anderer sagt, das ist für mich kein guter Apfel. Grün und rot und so hart auch, ist eher ein weicher Apfel und so säuerlich, eher süßlich. Das ist gut. Also wir sehen, es ist wieder eine Sache des Maßstabes. Oder ein tolles, ein gutes Buch. Ich habe kürzlich ein gutes Buch gelesen, nämlich, und dann kommt irgendwas. Und der andere sagt, du, ich habe es auch gelesen. Ganz schlecht. Ganz herausgeschmissenes Geld. Wer hat recht? Beide haben recht. Jeder hat so ein bisschen seine Maßstäbe. Oder bei Filmen und so weiter. Gut. So, was ist das Gute? Gutes jetzt im Sinne der Bibel, da gibt es natürlich viele Dinge, ich habe euch nur mal drei mitgebracht. Einmal die sogenannte Frucht des Geistes aus Galater 5, Vers 22, wo eben der Paulus sagt, es gibt Früchte, die der Heilige Geist im Leben eines Menschen hervorbringen möchte. Und wenn die immer mehr so zur Geltung kommen, dann ist das gut. Das andere wäre die Werke des Fleisches, das lassen wir jetzt weg heute. Das wäre eben, geht dann Richtung Böses, also Dinge, die nicht gut sind. Das ist nicht das, was erstrebenswert ist. Aber diese Dinge sind erstrebenswert. Liebe, wahrscheinlich nicht unabsichtlich, dass er mit Liebe beginnt. Liebe, Freude, bei Gott ist Freude die Fülle. Frieden, ja, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Je nach eben wieder Übersetzung, aber das sind so diese neunfache Frucht des Geistes. Analog ja zu diesen neuen Geistesgaben, nicht Früchte, Gaben im Korintherbrief, hatten wir auch schon mal hier gehört. Dann speziell was über die Liebe, da habe ich jetzt, ihr lest richtig, ganz bewusst, als erstes nicht hingeschrieben Gottesliebe, sondern jetzt mal ganz bewusst die Sache mit der Selbstliebe, dass ich mich auch selber annehmen kann. Weißt du, wenn Gott dich angenommen hat, wenn er mich angenommen mit meinen Macken, Fehlern und Kanten, warum soll ich mich eigentlich dann nicht selber auch annehmen? Wenn Gott dir doch vergeben hat, dann vergib du dir doch auch. Ja, wenn Gott doch alles gegeben hat für mich, dann darf ich dahin kommen, ein Ja zu finden. Trotz Schwächen und Fehlern und Macken und kann, aber ein Ja zu finden zu mir selber. Das ist wichtig heutzutage. Es hat nichts mit falschem Egoismus zu tun oder Selbstverwirklichungstrip oder was. Sondern es geht darum, Christen müssen die sein, die sich selber annehmen können. Warum? Weil sie von Gott angenommen sind. Das ist eine Not in der Menschheit heutzutage, übrigens noch mehr in der westlichen Welt. Die armen Menschen haben gar keine Zeit dafür, sich nicht anzunehmen, sage ich immer. Die müssen schauen, dass sie was zum Essen finden. Die sterben sonst. Die haben oft ganz andere Probleme. Ja. Aber in der westlichen Welt, da hat man so den Luxus, ich finde mich nicht so toll, wie finde ich mich denn? Da haben die gar keine Zeit. Aber wir haben oft die. Und dann kommt es teilweise wirklich raus, dass wir uns, je nach auch Geschichte, Biografie, Hintergrund, uns selber oft nicht mehr annehmen können. Ja. Selbstwert, Selbstbewusstsein, Selbstliebe, diese Dinge. dann die Nächstenliebe und natürlich auch die Feindesliebe. Es beginnt immer mit dem, dass Gott mich liebt, da kannst du gar nichts daran ändern. Er liebt dich, ob du das glaubst oder nicht. Gottes Liebe strahlt wie die Sonne immer, ob wir sie jetzt sehen, mit Wolken oder nicht. Die strahlt immer, Gottes Liebe strahlt und strahlt. Und die Frage ist nicht, ob es so ist, sondern ob ich es annehmen kann. Also das ist so, wir sind von Gott geliebt, Punkt. Amen. Das ist so. Aber dann beginnt es, dann wird es spannend. Jetzt wird es spannend. Kann ich mich selber auch lieben? Kann ich den Nächsten lieben, wie mich selbst? Nicht wie Gott, sondern wie mich selbst, sagt Jesus. Und kann ich dann auch zu den Feinden hingehen? Viele beginnen ja mit der Feindesliebe und erleiden Schiffbruch. Sie können sich nicht lieben, auch den Nächsten nicht und wollen die Feinde lieben. Fang ganz gemütlich mal bei dir selber an. Und dann beim Nächsten. Ehepartner, Kinder, Familienangehörige, Geschwisterliebe, also in der Gemeinde. Und dann kommen wir zu den anderen. Und dann irgendwann kommen wir zu den Feinden. Wenn wir bei denen beginnen, dann wird es schwierig. Da sollen wir hinkommen als Ziel. Ja. So, im Jakobus heißt es, nun, wenn ihr euch wirklich nach dem königlichen Gesetz richtet, wie es in der Schrift niedergelegt ist, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst, dann handelt ihr gut und richtig. Dann handelt ihr gut. Gut, das ist ja unser Thema, gut. Also sich selber annehmen, den Nächsten annehmen, den Nächsten lieben, aber nicht wie Gott ihn liebt, das können wir ja gar nicht, weil wir sind nicht Gott, aber wir können den Nächsten zumindest mal so lieben, wie wir uns selber lieben. Und das ist ja auch die goldene Regel. Ja, das, was du willst, dass andere dir tun, das tu ihnen auch und so, in diesem Sinne. Ja, also sich selber annehmen, den anderen annehmen. Dann, was auch etwas Gutes ist im Sinne der Schrift, die Gebefreudigkeit, Diakonie, da gibt es ganz viele Dienste, da ging es darum, die Armen, die Waisen, die Witwen, Menschen, die benachteiligt sind, zu besuchen, sie zu unterstützen. Da gibt es viele Bibelstellen im Alten und im Neuen Testament. Und in 3. Johannes 6 steht eben, die Geschwister, die mich besuchen kamen, haben hier vor der ganzen Gemeinde berichtet, mit welcher Liebe du ihnen begegnet bist. Wenn sie nun erneut zu euch kommen, dann versorge sie mit allem, was sie für ihre Weiterreise benötigen. Damit ehrst du Gott und handelst so, wie es gut und richtig ist. Wie es gut und richtig ist. Also der ganze Bereich des sozialen Engagements. Und es gibt Menschen, die Gott nicht kennen, die von Jesus Christus nichts wissen wollen, aber die sehr sozial engagiert sind. Da können wir manchmal staunen. Ich habe manchmal gedacht, das müssen Christen sein. Du, die geben ihr Leben für die Armen und dann stellt sich raus, nee, ist gar nicht für Jesus. Für sich selber oder für die Armen. Jemand hat mal gesagt, alles, was ich tue für die Armen, tue ich für Maria, die Mutter Gottes. So, schade, tust du doch für Jesus. Machst doch für den, der dich geliebt hat. Habe ich gedacht. Also dieser ganze Bereich, und das ist was auch in unserer Zeit gerade die Großkirchen ganz stark auszeichnet, dass sie ganz viele soziale Einrichtungen haben. Und darum, das ist wiederum der Nachteil, werden viele Kirchen, Landeskirchen, evangelisch, katholisch, von vielen Menschen oftmals nur noch als so soziale Einrichtungen gesehen. Das ist schade, das ist zwar wichtig und richtig, aber das ist nicht das Einzige. Gemeinde Jesu hat was mit Jesus zu tun. Und nicht nur mit helfen. Weil wenn ich den Leuten helfe, ohne die Botschaft zu bringen, dann überleben sie vielleicht, wenn sie hungern zum Beispiel. Aber wenn sie dann irgendwann doch sterben, was ist dann? Ja, beides ist wichtig. Helfen, praktischer Dienst, aber auch die Wahrheit der Bibel, die Schrift, die Erlösung, diese Botschaft, die wir zu verkündigen haben. Und ich habe jetzt... Also jetzt kommt der 8. Punkt und da bleiben wir ein bisschen dabei. Ich möchte einfach ein paar praktische Dinge mit uns weiter kurz besprechen. Am Schluss so eine ganz praktische Übung und dann ist die Predigt quasi schon zu Ende. So, also ich besiege Böses mit Gutem, wenn ich mich auf das Tun des Guten konzentriere und nicht auf das Vermeiden des Bösen. Lest nochmal für euch. Nämlich ein großer Unterschied. Ich kann mich auch darauf konzentrieren, Böses nicht zu tun. Das ist auch eine Möglichkeit. Aber ich sehe in der Bibel eher den anderen Schwerpunkt. Schau auf das Licht im Anschauen seiner selbst. Wenn wir auf ihn sehen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, dann immer wieder der Blick auf ihn, der Petrus sah auf Jesus, dann konnte er auf dem Wasser gehen. Dann fing er irgendwann an festzustellen, halt Wellen und Sturm und so, jetzt überlegen, dass ich bloß nicht untergehe, wenn die, und er vergisst, halt mal, ich muss doch auf ihn schauen. Ich habe nicht mehr mich auf das Gute konzentriert. Konzentrieren ist ja, wenn du die Sache auf einen, den Blick auf eine Sache richtest. Mit der Lupe. Ja, mit der Lupe im Sommer auf dem Blatt. Licht bündelt sich. Bumm, fängt das Blatt an zu brennen. Das ist die Kraft der Konzentration. Auf eine Sache, nicht auf 100 Sachen. Auf eine Sache. Ansonsten legst du das Blatt in die Sonne ohne Lupe, wird halt grau oder braun, aber da brennt nichts. Mit der Lupe, zack, dann fängt es an zu brennen, weil das so konzentriert wird. Die Kraft des Lichtes der Sonne. So, eine Bibelstelle dazu aus 3. Johannes 11. Lieber Freund, wie die sich angeredet haben, lieber Freund, lass dir nicht das Böse als Vorbild dienen. Vorbild. Ein Bild, was ich vor mir habe, ein Vorbild. Ich schaue immer da drauf. Nicht das Böse, sondern das Gute. Wer tut, was gut ist, stammt von Gott. Wer tut, was böse ist, hat nichts von Gott begriffen. Das ist eine klare Aussage. Eine ganz klare Aussage. Vorbild. Übrigens, Vorbild ist immer besser wie Vorwand. Manchmal haben wir Vorwände. Vorwand. Ich habe einen Vorwand oder einen Einwand, eine Wende, die wir aufbauen vor uns, kommen wir aneinander nicht mehr dran. Ja. Also hier steht nichts von Vorwand, sondern Vorbild. Auf was schaue ich? Was schaue ich an? Das, was ich anschaue, wird mich prägen. Und wenn ich nur das Böse anschaue, um das nicht zu tun, dann wird das nicht den Erfolg bringen, was die Bibel sagt. Und oftmals ist mir auch schon passiert, das ist nicht so, das ist nicht gut, da muss man aufpassen, das ist nicht von Gott. Und Jesus sagt, stimmt alles, aber jetzt schau doch mal auf das, was von mir ist, was gut ist, was schön ist. Ja, ich komme gleich noch dazu. Also worauf konzentrieren wir uns? Ich besiege Böses weiterhin mit Gutem, wenn sich Dankbarkeit in meinem Leben ausbreitet. Dankbare Menschen. Auch Christen müssten im Grunde, ich möchte echt jemand werden, der immer wieder dankbar ist, immer wieder. Für kleine Dinge, für große Dinge und insbesondere für das, was Jesus am Kreuz getan hat. Dankbarkeit. Gibt es viele Stellen in der Bibel. Einer, der mich immer anspricht, ist aus dem Psalmen. Wer Dank opfert, verherrlicht mich. Und bahnt einen Weg. Diese Tage habe ich immer wieder mal Berichte gesehen von Eisbrechern. Ich dachte, das müsste doch Spaß machen in so einem Schiff. Was weiß ich, auf der Mosel rein oder wo sie überall gefahren sind, auch in Deutschland, und dann so das Eis aufzubrechen, ja, durch. Und dann hat man den gefragt, in Hamburg war das, so ein Mensch, der da den Hamburger Hafen, wenn er vereist, aufbricht mit seinem Boot da, hat man ihn gefragt, gab es schon mal Eisstärken, die ihr Boot, die sie nicht geknackt haben? Sagt er, nee, gab es nicht. Ich knacke jede, das gibt's nicht und so. Hat er noch nie erlebt, der ist schon älter, also Jahrzehnte, nichts, das gibt's nicht. Es kann gar nicht sein, wir brechen jedes Eis. Dankbarkeit bahnt einen Weg. Boah, da wird das Eis gebrochen. Wo sind dankbare Menschen? Wo sind sie? Wir wollen dankbare Menschen sein. Stimmt's? Wir. Dankbarkeit. Ja, aber stimmt, ich weiß doch auch. Weiß ich auch. Ja, und das stimmt alles. Aber die Dankbarkeit, nicht vergessen. Dankbarkeit. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Dankbare Menschen. Manchmal ist es ein Opfer, insbesondere wenn es einem nicht nach Danken zumute ist. Das kennen wir vielleicht in unterschiedlichen Lebenssituationen. Aber denk an den Eisbrecher. Und andere Schiffe übrigens, um das abzuschließen, manche Schiffe haben sich gerade dem Eisbrecher angeschlossen, sind gerade hinterhergefahren. Das war dann ganz einfach. So in diesem Strom, in diesem gebahnten Weg dann. Ich glaube schon, dass Menschen anderen folgen, wenn da was rüberkommt, wenn da einfach was rüberkommt. So war es doch bei Jesus. Das war ein dankbarer Mensch. Vor den Wundern, er hat immer erst gedankt. Vor den größten Wundern, ob es Speisevermehrung, danke Herr, danke, danke, und plötzlich vermehrten sich die Fische. Lazarus war tot, danke, dass du mich alle Zeit hörst, rauskommen, kam er raus. Boah. Immer mit Bitten fange ich an. Jesus beginnt immer mit Danken. Danken schützt vor Wanken, Danken beseitigt Schranken, Dankbarkeit, wer Dank opfert, verherrlicht mich. Also das ist etwas Gutes. Was auch noch gut ist, ich besiege Böses mit Gutem, wenn ich mehr Gutes denke und mehr Gutes rede. Hier, was kommt da raus den ganzen Tag über? Was kommt raus? Die Zunge, das Feuer, was sagt die Bibel, was kommt da manchmal raus? Worte können so viel kaputt machen. Falsches Wort zur Frau, falsches Wort zum Kind. Wie schnell ist man dabei? Manchmal zu schnell. Ja, ich habe mein Herz auf der Zunge, dann kommt es halt raus. Und oh, ich hätte müssen. Oh. Und einen Tag später fällt mir dann ein, was ich gestern hätte sagen können. Aber es ist schon raus. Also, was reden wir? Mehr Gutes sprechen. Und das ist das, was der Philipper im Philipperbrief geschrieben ist, wo der Paulus darauf hinweist und es so auch sagt. Noch was, Geschwister, sagt er. Richtet eure Gedanken ganz auf Dinge, jetzt könnte man sagen, die gut sind, und er führt es einfach aus. Nämlich die wahr, achtenswert, gerecht, rein, unanständig sind, unanstößig sind. Ja. Das ist sehr gut, ja. Unanstößig sind, aber manchmal ist eben auch, ne, wir wissen das, unanständig, was uns anzieht. Manche Medien arbeiten mit dem, das sind Blickfänger. Die Sachen, die so nicht so toll sind, da wird drauf geschaut, da wird drauf sich fixiert. Also die unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich und zu Recht gelobt wird. Luther sagt, was wohllautet, was und so weiter. Darüber denkt nach. Über die guten Dinge. Wenn du jetzt kurz vorm Einschlafen bist und dann fängst da oben an irgendwo, Kopfkino nennt man das auch. Oder was auch immer dann abgeht, Gedanken, man bewusst sich das Gute. Auch Kindern, träum doch von was Gutem. Ja, mit was beschäftigen wir uns und was beschäftigt uns dann nachts und solche Sachen. Diese Dinge, das Gute, was lesen wir, was sehen wir? Ist das gut? Was prägt uns? Ich besiege Böses mit Gutem, wenn ich mehr Gutes denke und mehr Gutes rede. Und das ist immer eine Übung, ist ein Lernen. Alles, was hier steht, ist ein Lernen. Wir sind in der Schule Gottes. Ich besiege Böses, noch ein Punkt, mit Gutem, wenn meine natürlichen Fähigkeiten, also wenn ich meine natürlichen Fähigkeiten und meine geistlichen Gaben für das Gute einsetze. Und da meine ich mit dem Guten Gott selber. Gott ist gut. Kennen wir das Lied? Gott ist gut. Singen wir jetzt nicht, aber stimmt, Gott ist gut. Wir singen laut, ja, Gott ist gut. So ist das. Das soll euer Ziel sein, ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Das soll euer Ziel sein, ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Bemüht euch aber um die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Und wenn ich das sage, denke ich vor allem an die Gabe der prophetischen Rede oder des prophetischen Redens. So finden wir das ja in 1. Korinther 14, Vers 1, wo Paulus über diese ganzen Bereiche spricht. Hatten wir auch schon Predigten drüber. Einfach das, was Gott mir gegeben hat, das einsetzen. Es gibt die natürlichen Fähigkeiten, das hat nichts mit Gottes Geist zu tun. Aufpassen. Wenn ich Klavier spielen kann, ist das keine Geistesgabe. Ungläubige können auch Klavier spielen. Wichtig. Ja, das Denken, ja, ich kann singen, mache ich zur Ehre Gottes. Jawohl. Aber es ist keine Gabe des Geistes. Das können auch andere Menschen, die von Gott nichts wissen wollen, die können auch wunderbar singen. Geh mal in die Musikszene rein. Du, da gibt es Profis, da können wir nur träumen davon. Mit Gott hat das nichts zu tun. Also das eine ist, ich stelle meine natürliche Fähigkeit, was mir liegt. Und wenn ich ein kleines Kind sehe, dann mich juckt es in den Fingern jetzt mit dem Spiel und ich liege auf dem Boden und ja, dann kann man das einsetzen in der Gemeinde. Oder wenn ich Menschen über 60 sehe, ich spüre, oh, ich möchte sie drücken, weil ich so ein Herz habe für ältere Menschen. Kann man das einsetzen für Gott? Wenn man jemand ist, der am liebsten, war das jetzt jemand, ja, hier aus der Gemeinde, ich weiß nicht, ob er jetzt da ist, ich muss jetzt mal schauen, ist dieser junge Mann da? Ich sage jetzt aber nicht den Namen. Jemand, ein junger Mann, ist in der Schule, Ausbildung, hat mir diese Woche gesagt, sein Lieblingsfach wäre Mathematik. Da war ich überrascht. Oh. Also wenn jemand so mathematisch, oh, die Zahlen und oh, Technik und Computer und oh, ja dann bitte, hier haben wir doch Technik, du kannst dich doch einbringen. Die natürlichen Fähigkeiten einsetzen für Gottes Reich. Das ist gut. Da gibt es überall Dinge. Ja, deswegen ist die Gemeinde so vielfältig. Und das andere ist eben dann die übernatürlichen Begabungen des Heiligen Geistes. 1. Petrus 4,10, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Nicht die genetisch vererbt sind, die in unserer Familie liegen, sondern die Gott mir gegeben hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Das ist ja das Geheimnis der Gemeinde Jesu, dass jeder einen Platz finden kann, weil es so vielfältig ist und die Menschen so vielfältig sind, dass alles irgendwo passt, wie ein Puzzlestück zum anderen. So, das ist jetzt eigentlich mit der letzte Punkt. Ich besiege Böses mit Gutem. Wenn Gutes zu meinem Lebensstil wird, alles zusammengefasst, ich mich insgesamt mehr auf gute Dinge konzentriere, eher das Gute behalte und konkret, jetzt kommt's, eine Freundlichkeitskette starte. Was ist das jetzt? Nichts Besonderes, hat auch nichts mit Kettenbriefen oder sowas zu tun, keine Sorge. Ist eigentlich eine praktische Sache, die auch wieder etwas für Christen ist. Und deswegen reden wir drüber, ich kannte das so früher gar nicht, habe das irgendwann mal mitbekommen, mal gelesen, dachte ich, Mensch, so war das bei den ersten Christen. Jetzt, 18. Januar, Bibelpunkt, Christentum. Werden wir mal sehen, werden auch kurz bei den Themen Weltreligion, werden wir auch immer kurze Videos sehen, wo das ganz teilweise sehr eindrücklich beschrieben wird, gerade beim Christentum, wie sich das verbreitet hat und was das Geheimnis war, warum die sich so verbreitet haben. Es waren gar nicht irgendwelche Zeichen und Wunder zum Beispiel. Es war auch nicht die Botschaft. Es war teilweise die Botschaft, aber es war noch mehr. Es hing ganz stark auch mit der Art, wie die Christen gelebt haben zusammen. Und eines war, heute würde man sagen, eine Freundlichkeitskette. Heute Morgen habe ich dem David eine Geschichte erzählt, ich erfinde manchmal Geschichten, und hatte dann von einem Indianerjungen erzählt, der eben eine Wühlmaus kennenlernte, der konnte auch die Sprache der Tiere, und dann hat er so ein bisschen mit den Tieren gesprochen. Und dann war das folgendermaßen, die Wühlmaus war eben nicht so fröhlich, der hatte noch eine Frau und 5 Kinder, die waren alle so traurig, und dann hat sich das so entwickelt, dann hat er denen eine Freude gemacht, dann haben die wiederum anderen eine Freude, dann gingen die zu dem und so weiter. Das war so für Kleinkinder, für Vierjährige, die Freundlichkeitskette. Heute mache ich jetzt für Erwachsene, also jetzt, nicht heute, sondern jetzt, Freundlichkeitskette. Und möchte dich auch auffordern, prüfen, prüf mal, ob du das nicht tatsächlich umsetzen willst. Nicht sollst, nicht musst, aber willst. Prüf das mal. Ich habe gedacht, wie kann ich das jetzt weitergeben? Erstmal, indem ich es erkläre. Also es läuft folgendermaßen ab, ich tue einem Menschen etwas Gutes. Egal was, es wäre natürlich noch hilfreich, wenn der nicht damit rechnet. Und er sagt, war eh klar, dann... Ja. Und ich tue was, da ist, ich muss ihn auch gar nicht kennen. Ja. Und das ist folgendermaßen, ich tue einem Menschen etwas Gutes, sodass dieser sich so freut, mit 3 O, so freut, der ist richtig überrascht, denkt, was ist denn das so, dass er sich bei mir dafür bedanken möchte, das kennen wir doch, oder? Wenn uns jemand, dann müssen wir doch gleich, wie teuer war das Geschenk? Aufschreiben, und dann bei seinem Geburtstag kriegt er mindestens genauso viel, na, dieses Denken. Aber das ist jetzt hier nicht so der Schwerpunkt, aber er möchte sich einfach bedanken, weil er so hin und weg ist, weil wir ihm sowas Tolles, irgendwas auch immer, getan, geschenkt, gemacht haben. So. Und wie kann er sich dann erkenntlich zeigen? Nicht indem er mir auch was schenkt, sondern indem ich sage, du, wenn es dich wirklich so gefreut hat und du mir echt was zurückgeben willst, dann mach du das Gleiche bei einem anderen. Und also nochmal das Gleiche von vorne, dass der sich auch wieder so freut, dir wieder auch was, und dann sagst du, nee, mir nicht, wieder jemand anderem. Und so geht es dann immer weiter. Und ich habe hier ein Beispiel, ich lese euch das mal vor, dass man mal sieht, wie das praktisch aussehen kann. Also, der Wagen einer jungen Frau bleibt abends auf einer einsamen Landstraße stehen und kann nicht mehr gestartet werden. Gott sei Dank hat sie ihr Handy dabei, damit erreicht sie einen Bekannten, der sich aus 50 Kilometer Entfernung auf den Weg macht, um ihr zu helfen. Und das hat sie ziemlich beeindruckt, dass der so weit fährt, um ihr zu helfen. Sie schleppen das bockige Gefährt quer durch die Eifel, wo die gewohnt haben, zum Haus der jungen Frau. Eine Bezahlung und Anerkennung möchte der Helfer nicht. Das wäre ja uns hier 20 € oder so. So sind wir ja dann vielleicht. Aber das möchte sie eben nicht. Eine Bezahlung anerkennen möchte der Helfer nicht. Stattdessen bittet, also der Helfer, diese Frau, bittet er sie, einer Person ihrer Wahl ebenfalls irgendeinen Gefallen zu erweisen. Etwa 2 Wochen später ruft ihn die junge Frau an und erzählt ihm von ihrem Anteil an der Freundlichkeitskette. Mittwochs kommt sie ab sofort auf dem Weg zum Büro den 12-jährigen Sohn der Nachbarin mit zur Schule. Den nimmt sie dann mit und holt sie ab. Er hat diesen Tag erst um 9 Uhr Unterricht. Da er aber um diese Zeit kein öffentliches Verkehrsmittel benutzen kann, müsste der Junge immer den frühen Bus nehmen, also es übernimmt sie jetzt. Der Gymnasiast freut sich jetzt, länger ausschlafen zu können. Er schlägt einer gehbehinderten Nachbarin vor, alle 14 Tage Altpapier zur Wertstoffsammelstelle zu bringen. Sie soll dafür einer anderen Person eine Freundlichkeit erweisen. Diese ältere Dame steuert als ihren Teil der Freundlichkeitskette einen Abstellplatz in ihrer Garage für das Rad der Studentin im Dachgeschoss über ihr bei, damit die junge Frau nicht mehr täglich ihr Stahlross 4 Stockwerke hoch und runter schleppen muss, denn ein Fahrrad war ihr trotz Anketten geklaut worden. Die Studentin ist so dankbar für den Stellplatz, für ihr Fahrrad, dass sie ihren Eltern anruft und so weiter und so fort. Und dann plötzlich setzt sich da was in Gang. Bom, 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 bom. Das ist nicht irgendwie eine Psychoschiene oder so. Eigentlich müsste das von Christen so kommen, oder? Aber wenn doch die Christen Gott haben, Freude in Person, bei Gott ist Freude die Fülle, dann müssten doch Christen in der Lage sein, so eine Kette zu bilden. Mein Gedanke war dann, vielleicht taucht irgendwann mal bei dem, der vorne beginnt, das Ganze nach Jahren wieder auf. Ich weiß es nicht. Aber hab ich es gut erklärt so? Verstanden worden? Ich habe auch der Kerstin meiner Frau gesagt, ich habe echt überlegt, so Aufruf und hier, wenn du da, komm vor. Ich mache das jetzt nicht. Mach's nicht. Aber ich möchte dich ernsthaft bitten und ich möchte da als Vorbild auf jeden Fall vorangehen. Ich stelle mir einfach vor, wenn nur ein paar von uns jetzt wirklich von Gott so aufs Herz bekommen haben, Mensch, ich könnte doch irgendjemand, der nicht damit rechnet, eine Freude machen, aber nicht, nochmal, nicht irgendwie, dass er sagt, ah, nett, das war's, sondern schon, dass der sagt, also, das ist ja jetzt, also so, du darf ich dir auch, und dann kommst du und sagst, halt, gib es einfach weiter. Und dann muss man dem noch sagen, dass er auch dem anderen wieder und so. Also ich möchte das mal versuchen, bin mal gespannt, vielleicht kommt es auch mal bei jemand an, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, das geht ja, haben wir es nicht verfolgen, wie gesagt, kein Kettenbrief, nicht irgendwelche komischen Dinge, einfach Freude weitergeben. Gutes Säen. Und ich weiß nicht, was passiert von den Anwesenden, wenn nur, keine Ahnung, wenn nur 10% von uns sowas starten würden, was da wohl geschieht, ja? was da wohl irgendwie letztlich Gott auch daraus macht. Ja? Manchmal kann man auch sagen, ja, weil ich Christ bin oder so, kürzlich sagte mir jemand, über Weihnachten war das, glaube ich, beim Einkaufen hat sie der Kassiererin irgendwas hingelegt, das konnte die fast nicht glauben. Wie, sie schenken mir was? Oh ja, ist doch Weihnachten. Wir sind doch selber beschenkt, ich bin von Gott reich beschenkt, Christus wurde Mensch und so. Und sie, jetzt schenke ich ihnen was. Sie sitzen jeden Tag an der Kasse, ich sehe sie immer, bitte. Ich habe dann gedacht, man kann das auch noch im neuen Jahr machen. Ah, ich habe vergessen, Ihnen vor 2 Wochen was zu bringen. Und Sie, was? Wie bringen? Ja, Sie sitzen doch immer da. Ich sehe Sie jede Woche an der Kasse. Hier, bam. Das ist für Menschen, die das nicht kennen, das ist unfassbar. Ja. Bin mal gespannt, wie viele Kassierer jetzt was kriegen. Mal schauen. Ja. Ja. Aber dann macht er nichts. Ja. Ist doch gut, lass sie, dann staunen die irgendwann, wie Christen, Gnadenkirche, Jesus, was? Ja, dann. Aber wenn Christen so sind, nicht nur Geschenke, aber wenn Christen so Gutes tun, dann ist das toll. Stehen wir auf zusammen, beten wir noch, dass Gott einfach Gnade schenkt und danach singen wir noch ein Lied nach dem Gebet. Herr Jesus, du bist gut. Deine Erlösung war gut, war sehr gut für die Menschen. Und wir haben das erkannt. Und wir haben Ja gesagt zu dem Guten, was du getan hast. Gott ist gut. Herr, wir danken dir dafür, dass wir, wenn wir uns auf dich ausrichten, dann richten wir uns auf etwas sehr, sehr Gutes aus. Und Umgang prägt. Und der Umgang mit Gott, Vater, mit dir, Jesus und Heiliger Geist, der Umgang mit dir hat einen guten Einfluss auf uns Menschen. Und ich danke dir, dass wir auch als Christen, als Gemeinde im Gottesdienst von dieser Kraft des Guten, von dir selber immer wieder angesteckt werden. Und jetzt bitte ich dich, dass du mir persönlich hilfst, dass es weitergeht und dass du uns allen persönlich hilfst, dass es weitergeht. Herr, dass wir das Gute nicht hier lassen, dass wir nicht die guten Dinge irgendwo gebunkert haben und immer wieder schauen, ob sie noch da sind, sondern dass wir anfangen, Gutes zu säen, auszusäen, reichlich zu säen. Und vielleicht auch in Form von solch einer Kette der Freundlichkeit, Kette des Gutes tun. Dass Christen plötzlich sich anderen gegenüber so verhalten, dass die staunen. Und vielleicht manches Herz sich öffnet, dann auch über den Glauben zu reden. Dann auch in eine Kleingruppe zu gehen. Dann auch einen Gottesdienst zu besuchen. Herr, die Menschen, die hören so viel, die sehen so viel. Und manche wollen nichts mit dir zu tun haben. Aber wir glauben, dass du dir einen Weg bahnen kannst zu den Herzen der Menschen, auch hier in dieser Gegend, wo wir wohnen und wo wir leben. Und wir beten auch in diesem Jahr 2011, dass du Gnade schenkst, dass noch viele, viele Menschen von diesem Guten, von diesem Schönen, von diesem kostbaren Schatz, der Jesus Christus heißt, erfahren. Und gib uns als Gemeinden Ideen, wie wir das anpacken können. Dass wir es nicht nur hier haben, dass es rausgeht in diese Welt, raus in diese Raumschaft Villingen, Schwenningen, raus in diesen Schwarzwald-Baar-Kreis, überall, wo wir wohnen. Und dass Menschen erkennen, dass die Christen wirklich einen Gott haben, der lebt. Herr, wir weigern uns, länger theoretisches Christsein zu leben. Wir entschließen uns dazu, dass es immer wieder praktisch werden muss, immer wieder neu. Und ich stelle mich selber drunter, Herr, möchte dich bitten, vergib du mir, wo ich so theoretisch den Glauben lebe, hilf mir, praktischer zu werden, hilf uns, praktischer zu werden, dass wir nicht Wissen ansammeln, sondern dass wir Wissen weitergeben, dass umgesetztes Tun zur Weisheit wird und dass nicht Wissen uns aufbläht. Ich danke dir dafür, was möglich ist durch deinen Heiligen Geist, der in uns lebt. Danke dir für jeden Mann, für jede Frau, für jung und alt, die sich auch heute haben rufen lassen, hier in den Gottesdienst, in deine Gegenwart, in den Lobpreis, in die Verkündigung, im Gebet und dir zu nahen. Und ich möchte dich bitten, dass wir ganz viel mit nach Hause nehmen, dass etwas ausgeht von unseren Gottesdiensten, dass Kraft ausgeht von unseren Versammlungen. Herr Jesus, dein Wort, dein Reich besteht nicht in frommen Sprüchen, sondern in Kraft. Und diese Kraft soll zunehmen in uns. Ich danke dir dafür. Und demjenigen oder denjenigen, den du es aufs Herz gelegt hast, solch einen Start so einer Freundlichkeitskette wirklich durchzuführen, da bitte ich dich, Herr Jesus, begleite und behüte diese Aktion, dieses Projekt. Wir wissen gar nicht, wo das dann hinführt, welche Menschen da alle noch erreicht werden. Aber sei du dabei mit deinem lebendigen, lebensspendenden Wasser, dieses Wasser des Lebens, das sich immer einen Weg bahnt zu den Herzen der Menschen. Und dann lass uns erleben, dass jeder Mensch, der von diesem lebendigen Wasser trinkt, dass er gesund wird nach Leib, Seele und Geist. Und dass dieses Wasser, dieser Strom des Lebens auch in den Gemeinden, in den Kirchen überall zunimmt, Herr, dass es ja knöcheltief und knietief und bis wir mitgerissen werden von diesem Strom des Lebens und Menschen erfasst werden und da, wo es trocken war, dass es anfängt zu blühen, da, wo was verdorrt war, dass es wieder Feuchtigkeit bekommt und wieder neu anfängt zu wachsen und zu gedeihen. Herr, das ist dir möglich. Du bist ein lebendiger Gott, wir ehren dich. Amen. Amen. Nehmen wir nochmal Platz und singen noch ein Lied im Sitzen.